allgemein Betrachtung. Eine allgemeine Betrachtung zur Frage Benotung der Arbeit. Ich habe gestern mit Peter Sloterdijk gesprochen darüber, wie man vorgehen soll, wenn man danach gefragt wird, wie viel man als Honorar für seinen Vortrag verlangt. Der Punkt ist, dass bestimmte Veranstalter werden schockiert, wenn man zu viel sagt. Und bestimmte werden schockiert, wenn man zu wenig sagt. Ja, wenn man zum Beispiel, ich habe so ein zum Beispiel Angebot bekommen für Mercedes, über seine Aufstellung der Mercedes-Autos zu schreiben. Und ich habe die Leute schockiert mit zu niedriger Forderung, die ich gestellt habe. Und sie haben sozusagen für eine Minute gezweifelt an die Qualität ihrer Autos, ja, und Erfolg ihres Unternehmens. Andere werden schockiert, wenn ich dann zu wenig oder zu viel sage. Ich möchte sagen, das bezieht sich auf die Benotung. Die ganze Lage bezieht sich auf die Benotung. Der Studenten arbeiten. Einige sind schockiert, dass sie zu wenig bekommen sind. Einige schockiert, dass sie zu viel bekommen sind, bekommen haben. Aber das ist halt so. Irgendwie schockiert man es mal immer. Im Unterschied zu Peter Sloterdijk, die Gemeinheit, dass man ein gutes Gefühl haben muss, welche Forderungen man stellt, ja, damit sie Leute nicht schockiert werden. Ich denke, dass man das nicht vermeiden kann. Was auch immer man tut, läuft man Gefahr, dass die anderen schockiert sind. Naja, das ist die allgemeine Betrachtung zu Benotung und Honorarproblemen. Und jetzt kommen wir zu inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Küssen. Also wir haben ein Referat und wir hatten meinen Kommentar gehört. Und so frage ich mich, ob die Referenzen zum Beispiel auf meinen Kommentar reagieren möchten. Und generell die Diskussion.
Ich wollte nur kurz sagen dazu, also dass ich vielleicht in mein Referat hätte reinschreiben sollen, dass es nicht nur aus christlicher Sicht ist, sondern aus evangelischer Sicht. Weil mir ist halt gerade aufgefallen, dass Literatur, die ich benutzt habe und Menschen, mit denen ich so gesprochen habe, das waren alles Protestanten. Mhm. Und deswegen sind einige Aspekte, die habe ich einfach gar nicht gesehen, aufgefallen. Und ich wollte noch was dazu sagen, was Sie meinten, dass die Bibel, also der Buchstabe als Chance sozusagen als Ding. Bin ich eben drauf gekommen, eben, dass der Buchstabe sozusagen im Wege steht, weil ich eben in einem Vortrag halt das gefunden habe, dass wirklich im Neuen Testament die Christen wirklich das geschriebene Wort nicht so, also nicht als besonders toll ansahen und dass eigentlich das, was später daraus entstanden ist, dieses Hand auf die Bibel legen und die Bibel als heiliges Buch und als heilendes Ding irgendwie, dass das alles erst später gekommen ist und eigentlich nichts damit zu tun hatte. Und deswegen bin ich halt von diesem Standpunkt ausgegangen, der Text steht uns im Weg sozusagen.
Ja, das ist klar. Das ist wirklich eine protestantische Sicht der Dinge. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Medientheorie, wie wir sie kennen, eine durch und durch katholische Angelegenheit ist. Ja. McLuhan ist so und die führenden Theoretiker der Medientheorie sind alle ausgegangen aus der katholischen Perspektive. Nicht nur Lacan, sein Bruder, der ihn sehr beeinflusst war, ist katholischer Mönch gewesen. Und er ist tief verankert, sicherlich in katholischer Tradition, genauso wie Virilio und viele andere. In der Tat ist Medientheorie eine Antwort auf den Protestantismus gewissermaßen. eine, sagen wir, Reconquista, ja, oder sozusagen Konterreformation, ja, gewissermaßen. Nun, das Problem mit der Reformation besteht sicherlich darin, dass man vielleicht Dinge zu wenig reflektiert, die die wir gestern besprochen haben, gerade im Marx-Seminar, wo eben um diese Fragen gegangen ist und was Foucault ja analysiert hat, das heißt die Frage nach dem Wissen und letztendlich die Struktur der Frage nach dem Wissen unterscheidet sich nicht von der Struktur der Frage nach dem Glauben. Und die Frage nach dem Wissen und die Frage nach dem Glauben, beide eigentlich Fragen sozusagen an die protestantische Tradition in der europäischen Tradition, haben mit der Frage zu tun nach dem Amt letztendlich. Das heißt, nach den Kriterien, nach denen bestimmte Menschen als rechtgläubig oder wissend anerkannt sind und bestimmte nicht. Diese Kriterien scheinen immaterielle Art zu sein. Sie sind sozusagen nicht wie im katholischen Glauben, sie haben nicht materielle Gestalt, ja, in der Form, dass man sagen kann, ja, durch die Kommunion gehöre ich dazu und durch die Verweigerung der Kommunion oder der Ausschluss aus der Kommunion gehöre ich nicht dazu. Es gibt sozusagen keine materiellen Beweise meiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit. Es gibt aber ein System der Regeln. Und gerade der Regel, die Autoren wie Althusser, wir haben ihn gestern diskutiert, oder Foucault in erster Linie thematisiert haben. Das heißt, die Kriterien der Anerkennung und Nichtanerkennung, der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. Und die sind in der protestantischen Tradition, wie wir wissen, sehr ausgeprägt. Wie sie ausgeprägt sind und was für eine zentrale Rolle sie haben, zeigt sich dadurch, dass Protestantismus in Unterschied zum Katholizismus eine sektantische Angelegenheit ist. Das heißt, Protestantismus splittert sich die ganze Zeit. Und dieser Prozess der ständigen Zersplitterung des Protestantismus ist nicht etwas Akzidentelles, sondern ist konstitutiv für die Entwicklung des Glaubens selbst und des protestantischen Diskurses. Das heißt, dieser Diskurs kann sich überhaupt nicht etablieren, als durch die ständige Neueinführung gewisser Regeln der Unterscheidung zwischen meinen und ihren, zwischen meiner Gemeinde und sonstige Umgebung. Ja, und diese Einführung der Regel der Unterscheidung spielt die gleiche Rolle wie die Einführung der Sakramente oder die Einführung der Reliquien und so weiter, letztendlich in der katholischen Kirche oder in anderen Dimensionen. Das heißt, Protestantismus produziert ständig diese Unterscheidungsregeln, diese Institualisierung. Protestantismus stellt ständig die Frage, wie institualisiere ich eine bestimmte Botschaft. Das ist die Frage, die zum Beispiel die katholische Kirche nicht stellt, weil diese Botschaft von Anfang an eine materielle Gestalt hat. Da sozusagen die protestantische Botschaft keine materielle Gestalt hat, tendenziell, sie hat eine materielle Gestalt, aber es wird so getan, als ob sie keine hätte, ja. Und in diesem Sinne ist die Rede ständig schon die richtige, ja, von der Voraussetzung her. Dann sucht man sofort nach den Regeln, die diejenigen, die diese Botschaft empfangen und empfangen können, das heißt eben Rechtgläubige, von den Nichtrechtgläubigen unterscheiden. Man sucht nach dieser Kriterien und die sind immer funktionierende Kriterien. Und gleichzeitig legt man den Wert auf etwas, was man in der katholischen Kirche weniger Wert gelegt hat, das ist die Erziehung. Ja. Also was typisch ist, ist eine Kombination als ein protestantischer Lehrer, ja, oder sozusagen Lehrer, der eigentlich aus protestantischem Milieu kommt. Ja. Das heißt, dass die Formung, diese Empfängsamkeit für die Botschaft beginnt vor dem Eintreten der Botschaft selbst auf einer unterschwelligen, anscheinend unterinstitutionellen Ebene. Das ist genauso die Ebene, die Foucault und Althusser und der andere, auch Roland Barthes, untersuchen. Das ist die Ebene des Trainings, der Abrichtung, der Disziplinierung eines Subjekts, Formung des Menschen zu einem Subjekt, das am Ende dieses Prozesses empfänglich wird für bestimmte Botschaften und sie richtig interpretiert. Diese Abrichtung findet statt in verschiedenen Varianten. Sport, in den Sportvereinen, in der Schule, in der Familie, in der Kirche, in Gesprächen, in einer gewissen Lebensweise. Das ist auch der Grund, warum gerade die protestantische Kirche de facto ständig darauf ist, die Lebensweise, der Alltag ihrer Mitglieder zu regeln, was zum Beispiel die katholische Kirche eigentlich nicht tut. Ja, das ist sozusagen ein allgemeines Bekenntnis. Also das ist im Grunde ein bisschen das, was man als Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus beschreiben kann. Kommunismus, der sowjetische Kommunismus, war mehr oder weniger katholisch. Ja? Es ging darum, dass man bestimmte Rituale einmal oder zweimal pro Jahr vollzieht, dass man gewisse Prozent sozusagen bezahlt, ja? Und dass man sozusagen die Dogmata generell nicht in Frage stellt. Ist es so, ist man sozusagen in seinem Alltag im Grunde freigelassen. Alles andere war der Schwarzmarkt. Ja, so. Und diese Disziplinierung des Einzelnen beginnt eigentlich im Westen. Ja, kommt man in den Westen, so wie ich mir, das ist ein rasanter Unterschied. Der protestantische Westen oder der postaufklärische Westen ist ein System der ständigen Kontrolle. Durch die Versicherungen, durch die Steuersystem, das und das, des alltäglichen Lebens. Und in diesem Sinne, die Analysen einer Wissensgesellschaft sind gleichzeitig die Analysen der protestantischen Gesellschaften. Die ideale protestantische Gesellschaft ist die Gesellschaft der Siedler in Amerika, die sozusagen auf ein Neuland kommen und die Lebensweise ihrer Gemeinde vollständig gestalten. Das ist genau das, was Foucault im Grunde analysiert. Ja, das heißt, wenn Sie sagen, Geist macht für die Botschaft empfänglich, ich würde sagen, die Gemeinde und die Gestaltung des Alltags macht für die Botschaft empfänglich. Und wenn man jetzt die Texte der protestantischen Theologen aus dem 19. Jahrhundert liest, von der liberalen Theologie bis Kierkegaard, dann, was man merkt, ist eine extreme Verlagerung der ganzen theologischen Diskussion auf die alltägliche. Ja? Soll ich Regina heiraten, soll ich Regina nicht heiraten? Soll ich mit meinen Kindern Abendessen, soll ich das nicht tun? Soll mein Zimmer sozusagen ordentlich sein oder nicht? Die Frage stellt sich ein guter Katholik eigentlich nicht, ja, sondern er verschwendet sein ganzes Geld, er schlägt seine Frau und seine Kinder, er schmeißt die ganze Möbel aus dem Fenster und geht dann voller Reue und tief sozusagen erschüttert am nächsten Tag zum Priester. Und ist wieder ein guter Katholik. Ja. Das heißt, wo man sozusagen, wo man die Sakramente, wo man diese ganze materielle Geschichte ausschließt, man beginnt der Alltag und das Verhalten der Menschen genauestens zu durchblicken und zu regulieren. Das ist das Kompensatorische. Und das Narzissmus ist es so.
Und besteht dann irgendwo die Frage, also weil ich das oft in Verbindung mit dem Katholizismus gehört nach so einem Heuchlertum, also dass es eben für viele, die nicht diesen Glauben eben haben, und wobei ich finde, dass es, also Sie sagen ja, die Regeln den Alltag in dem Sinne nicht, aber es gibt ja dieses eigentliche Gesetz, dass man täglich zur Kommunion gehen muss. Also am besten morgens um 6 in die Frühkirche und danach wird dann tatsächlich, also der Tag begonnen und der wird auch nicht mehr weiter, also wie Sie eben sagen, nicht mehr weiter von diesen Überlegungen bestimmt oder sowas. Aber für eine Gesellschaft, die nichts mit diesem Glauben zu tun hat, ist es immer noch sehr undurchsichtig, wie sich dann in Fragen von Scheidung oder Heirat oder Glaube oder Bekenntnis dann in sich so konstituieren. Und es wird ganz oft eben dieser Vorwurf von Heuchlertum gemacht, im Sinne von, der schlägt seine Frau und hat den Glauben. Also,
ja, eben. Und diese Frage flammt sich immer wieder auf, ja. Auch in Bezug zum Beispiel auf den Mahnmal für Gedenken ermordete Juden in Berlin, ja, ich war, oder Martin Walser Rede, ja, und so weiter. Also man sagt immer, diese Rituale sind alle heuchlerisch, ja, die Leute glauben eigentlich nicht daran und so weiter. Wenn ich als guter Katholik, könnte ich nur sagen, die Frage ist irrelevant. Das heißt, ob ich glaube oder nicht glaube, es spielt keine Rolle. Weil die Sakramente und die Rituale wirken von allein. Und sie sind wichtiger als meine subjektive Einstellung, weil die subjektive Einstellung eines Menschen ändert sich mit der Zeit und ist generell unstabil. Ja? Ich bin aufgewacht, fühle mich schlecht und habe Migräne. Und ich denke, was ist das für ein Gott, dass ich so eine Migräne habe? Ja? Und dann, die Migräne ist weg, ja, und ich bekomme sozusagen viel Geld auf der Konto und freue mich wieder. Ja, die Menschen sind unstabil. Das ist die gleiche Frage wie mit der Ehe und Liebe. Ja? Das ist der klassische Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts. Alle haben gesagt, was ist das für eine heuchlerische Institution, Ehe, ja, wo es Liebe nicht gibt. Ja? Aber die richtige Analytiker damaliger Zeit, alle katholische, wie Wittgen Lewis und so weiter, haben geschrieben, es gibt zwischen Ehe und Liebe überhaupt keine Verbindung. Liebe ist ein Gefühl und wie jedes Gefühl unstabil. Ehe ist eine Institution, die ist verankert in völlig anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Überhaupt die Verbindung zwischen Liebe und Ehe ist eine falsche. Und so kann man sagen, genauso wie generell dieses Problem des Heuchlertums, was sie übersieht, ist, dass die Institutionen länger leben als die Menschen. Und das bedeutet, dass die Menschen relativ irrelevant sind. Wenn ich ob ich glaube oder nicht glaube und wie ich mich dabei fühle, das erledigt sich irgendwie in 2, 3 oder 60 Jahren, ja. Weil ich bin tot und niemand erinnert sich an mich. Ja? Und was ich da an einem Tag geglaubt habe, an einem anderen Tag geglaubt habe, das ist alles, spielt keine Rolle. Die Rituale, die Institutionen leben aber nach wie vor. Und die geben nach wie vor anderen Menschen die Chance und eine Option, so zu verhandeln und anders zu verhandeln. Wenn ich im Anfall der falschen Aufrichtigkeit sage, ich glaube an diese Institution nicht, also zerstöre ich diese Institution, weil ich an sie nicht glaube, weil diese Institution, dass sie da ist, mein Verhältnis zu ihr heuchlerisch gestaltet, dann sterbe ich und die Institution ist auch weg. Ja? Was ich dabei gedacht habe, ist nicht mehr relevant. Die anderen Menschen, die nach mir kommen, haben aber diese Chance schon verloren. So wie die Ehe sich aufgelöst hat, die Kirche von Zangen und so weiter. Also auch wenn man sowas will, kriegt man das nicht mehr, weil es nicht mehr in der Welt. Ja? Die Kraft der Institution und die Kraft der Rituale sind autonom in Bezug darauf, es ist ein symbolisches System, das autonom existiert in Bezug auf die Menschen, die damit zu tun haben. Sie machen den Menschen ein Angebot. Dieses Angebot kann man annehmen oder nicht annehmen, inbrünstig annehmen, gar nicht annehmen, also an den Vorbeikommen und so weiter, aber dieses Angebot ist da. Schaffe ich dieses Angebot weg, weil ich denke, in meinem Wahn, dass sie die Institutionen auf der Aufrichtigkeit beruhen müssen. Und wenn diese Aufrichtigkeit nicht da ist, dann muss ich diese Institution abschaffen. Dann ist dieses Angebot einfach nicht mehr da. Ich begrenzte meine eigene Auswahlmöglichkeit, meine eigene Existenz. Im Endeffekt, ja, bleibe ich auf der Ruine. Auf den Ruinen und ohne Wahl. Ich kann meinen Glauben nicht mehr artikulieren, ich kann mich in der Zone meiner existenziellen Möglichkeit nicht mehr verankern, weil sie nicht vorhanden sind. Das ist das Problem mit jeder protestantischen Hysterie im Sinne der Aufrichtigkeit. Ja. Zumal diese Hysterie extrem totalitäre und unangenehme Züge hat. Im Grunde ist es eine Zumutung, sozusagen aufrichtig zu sein, ist eine unzulässige Zumutung. Der Gott hat mich so geschaffen, dass er mir die Möglichkeit der Lüge gegeben hat. Ja? Und diese Möglichkeit der Lüge darf man einem Menschen nicht nehmen. Ja? Man darf den Menschen nicht zwingen, aufrichtig zu sein. Das ist auch der Grund, warum jedes rechtschaffene juristische System zum Beispiel nicht von Menschen verlangt, dass er gegen sich selbst spricht, gegen seine Interessen, wenn es auch die Wahrheit ist. Man verlangt sozusagen von ihm nicht die Wahrheit gegen seine Interessen oder von den Mitgliedern der Familie und so weiter und so fort. Das ist unzulässig. Das heißt, man muss ein Recht haben, und ich würde sagen, das ist das Fundamentale, menschliche Recht, unaufrichtig und verlogen zu sein. Das heißt, seine Gefühle von sich selbst und von der anderen zu verbergen. Erstens ist es sowieso der Fall, ja, weil wir einen ganzen Bereich des Unbewussten haben, wo wir alles sowieso verdrängen, was die offizielle Zensur sozusagen Gesellschaft so nicht zulässt. Das heißt, man kann diese Verdrängung gar nicht vermeiden, auch wenn man das wollte. Und zweitens werden wir nicht daran interessiert und sind wir nicht daran interessiert, einen gläsernen Menschen, das heißt einen absolut aufrichtigen Menschen zu erzeugen. Ja, das ist nicht das Ziel. Sondern der Mensch muss einen Luftraum haben. Er muss die Möglichkeit haben, heute das zu denken, in einer Minute anders und dann das so zu ändern und ein Schild vor sich zu tragen, sich zu schützen. Auch von der anderen, auch vor Gott sich zu schützen. Eine gewisse Auszeit nehmen. Das alles gehört sozusagen zum normalen psychologischen Haushalt. Und wenn man diese Ökonomie gewaltsam zerstört und einen wie bei Verhör, ja, unter die Lampe setzt, ja, und sagt, und jetzt sagt bitte die Wahrheit, dann ist es ein Terror. Es ist ein Terrorakt. Also ich bin überhaupt kein Freund der Aufrichtigkeit. Muss man ehrlich sagen. Ne? Ich bin eher ein Freund der Heuchelei. Weil Heuchelei ist das, was eigentlich Kultur generiert ist.
Was?
Generiert die Kultur, ist das kulturgenerierende Kraft.
Ja, aber man kommt doch überhaupt nicht aus diesem Zwiespalt raus. Also, was ist Heuchelei? Was ist Aufrichtigkeit? Ich muss in meiner Heuchelei aufrichtig sein, damit mein Gegenüber mir überhaupt zuhört. Wenn Sie denken, ja, der erzählt mir hier irgendwas, dann laufen Sie weg. Und umgekehrt, das ist genau dasselbe. Wenn ich versuche, aufrichtig zu sein, also im höchsten Maße, merke ich, dass ich in zwangsläufig in irgendeine Art von Heuchelei hineinkomme. da haben ja auch die Kirchenväter ziemlich viel drüber geschrieben, über diese Problematik.
Ja, selbstverständlich. Ja, wenn man schon etwas, wenn man schon zum Beispiel beginnen wir damit, dass aufrichtig zu sein ist im Grunde, Sincerity ist im Grunde so ein Werbeslogan. Ja? So wie jeder Popstar und jeder Popstar sagt, was haben sie sozusagen in ihrem Song, ja, in ihrem letzten Platte ja so alles gesungen und hat gesagt, aus dem ganzen Herzen, aus den Fühlen meiner Erlebnisse, ganz aufrichtig, habe ich sogar nicht bemerkt, ja, das war so ein aufrichtiger Ausbruch. Und das hat sie so 2 Millionen verkauft, ja, und gleichzeitig und so. Ja. Das heißt, die Aufrichtigkeit von Zaniot als Werbegag im Grunde in unserer Kultur. Und das wissen wir ganz gut. Die Aufrichtigkeit oder Effekt der Aufrichtigkeit lohnt sich, ja, und deswegen will man sie erzeugen. Aufrichtigkeit ist auch etwas, was man sozusagen simuliert und das vielleicht gleich am leichtesten simuliert. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass wenn man überhaupt die Aufrichtigkeit, Heuchelei und so weiter spielt, dann muss man ganz klar sehen, wer ist das Subjekt dieser ganzen Geschichte? Wer ist derjenige, der aufrichtig sein soll? Wir unterstellen einem anderen, er ist ein Subjekt und kann auch richtig sein. Wir wissen aber, dass diese Unterstellung problematisch ist. Wir wissen, dass die Überzeugung, dass ein Subjekt ist und aufrichtig sein kann, aber auch verlogen sein kann, ist eine illusionäre Darstellung. Also, wir haben eine bestimmte Regel auch, die bei uns regeln, der Effekt der Aufrichtigkeit und der Effekt der Verlogenheit. Zum Beispiel, wenn jemand mir etwas sagt und wird rot, ich sage, er ist aufrichtig, ja, er wird rot. Er verrät sich, indem er rot wird. Wenn ich aber sage, oder weint, ja, beginnt zu weinen. Wenn ich aber sage, weiß, dass es professioneller Schauspieler ist, dann denke ich, aha, es gehört zu seinem Repertoire. Es gibt also sehr viele Voraussetzungen, die mir darüber instruieren, was ist eigentlich aufrichtig, was ist nicht aufrichtig. Und das bedeutet, dass die Aufrichtigkeit ist nicht etwas, was jenseits eines Codes existiert und unser Verhältnis zu diesem Code regelt, sondern es gibt Code der Aufrichtigkeit selbst. Es gibt Regeln und Erwartungen, die uns darüber aussagen, was aufrichtig ist, was nicht aufrichtig ist. Es ist keine Einstellung jenseits des Codes.
Damit haben Sie aber das Verhältnis eigentlich umgedreht. Sie für die Heuchelei aussprechen, das ist die aufrichtigste Handlung. Dann weiß ich, womit ich es zu tun habe. Und der eigentliche Heuchler ist umgekehrt, der versucht, die Aufrichtigkeit vorzuspielen.
Ich sage nur, dass es eine Umkehrung möglich ist, ja? Dass es alles situationsbedingt ist. Es ist alles situationsbedingt. Das heißt, und kontextbedingt. Ja, das heißt, ich muss sagen, ich muss wissen, in welcher Kultur, unter welchen Voraussetzungen eine Kommunikation stattfindet, um die Aufrichtigkeit als Aufrichtigkeit überhaupt zu identifizieren und überhaupt zu unterstellen. Zum Beispiel, wenn jemand Liebeserklärung macht und beginnt zu stottern, ja, dann ist es ein Zeichen der Aufrichtigkeit. Allerdings weiß ich, dass es eine Zeichen der Aufrichtigkeit und bin hellhörig. Ja, und so geht es weiter und weiter. Ich frage mich immer, unter welchen Voraussetzungen, in welchen Codes, in welchen kulturellen Situationen ein Kommunikationsakt vollzogen wird. Ja? Und dann frage ich mich immer, was ist unter diesen Bedingungen aufrichtig, was schätze ich als nicht aufrichtig, in welchem Sinne ich das verstehe. Und zwar nicht nur in Bezug auf den anderen, sondern in Bezug auf mich selbst. Ja, genauso. Genauso bin ich mir nie sicher. Und frage mich auch. Ja. Das heißt, Aufrichtigkeit und subjektives Empfinden ist nicht, wie die Protestanten glauben, ein Hebel, mit dem man kurz Medium, Hierarchie ausheben kann, ja, und sagen kann, das ist sozusagen kartesianische Aufvorstellung. Ich weiß, was in mir passiert. Ich weiß, ob ich glaube oder nicht, ja. Und diese Glaube, auf dem ich stehe, ja, sozusagen, und kann nicht anders, ja, dieser Glaube gibt mir sozusagen den Stützpunkt, von dem aus ich die ganze Kurs, die ganze kulturelle Tradition ausheben kann und kann ja darüber urteilen, ob das heuchlerisch ist oder nicht heuchlerisch ist und so weiter. Dabei vergesse ich, dass wie ich dieses Territorium des Glaubens abstecke, wie ich die Aufrichtigkeit selbst fixiere, in Bezug auf mich oder andere, auch bestimmten Kurs, wie gesagt, unterworfen ist und auch ein Zug ist in einem sehr komplizierten kulturellen Spiel.
Trotzdem gibt es in jedem Katholizismus auch das protestantische Element. Und insofern als irgendwo Figuren, aufrichtige Figuren da gewesen sein müssen, die Stifter des
Lebens. Ja, genau so. Ja. Das wird vorausgesetzt. Ja.
Wenn die zu lange fehlen und keine neue Aufrichtigkeitsimpulse stattfinden, dann. Sagt man ja,
der
Weg ist
erstarrt und. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ja. Aber das ist sozusagen die Klugheit der katholischen Kirche. Ja. Sie will sozusagen ständig. Sie will offensichtliche Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Ja. Sie tut das nicht immer. Zum Beispiel Zölibat heißt und so weiter. Aber tendenziell versucht die katholische Kirche so elementar Bedürfnisse zu befriedigen. Und das Bedürfnis nach der Aufrichtigkeit ist ein elementares Bedürfnis des Menschen. Das ist ganz klar. Das ist sozusagen einfach sehr tief in unserer Kultur verankert. Und wir wollen aufrichtig sein, immer wieder. Wir wollen, dass die anderen zu uns aufrichtig sind. Und wir wollen diese Bestätigung. Unsere Kultur zwingt uns, das zu wollen. Und gibt uns sozusagen auch Kriterien für die Unterscheidung des Aufrichtigen und Nicht-Aufrichtigen. Und die katholische Kirche wäre sehr dumm, ja, wenn sie nicht erlauben würde und gefördert hätte, sozusagen diese Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ganz klar.
Aber sie unterscheiden nicht zwischen Effekt der Aufrichtigkeit und Aufrichtigkeit.
Zwischen was?
Effekt.
Nee, ich unterscheide sicherlich nicht, weil nicht der Effekt der Aufrichtigkeit, ich meine, die Aufrichtigkeit selbst, jenseits ihrer Effekte, unterscheidet sich von Nicht-Aufrichtigkeit oder Heuchelei. Und ich frage mich, wie. Ja? Und wenn ich frage mich, wie, dann bedeutet das, dass ich sozusagen die Codes habe und die Fähigkeit habe zu dieser Unterscheidung und die habe ich nicht erfunden. Ja, das heißt, ich habe keine aufrichtige Meinung darüber, was die Aufrichtigkeit ist. Oder ganz in mir selbst verankerte Meinung darüber, was die Aufrichtigkeit ist. Das ist genauso streng theologisch gesehen, habe ich ja das formuliert. Ich habe keine Fähigkeit festzustellen, und das ist wirklich theologisch dogmatisch verankert, also, festzustellen, ob ich glaube oder nicht. Allein Gott kann es über mich sagen. Und zwar bei der radikalen, so eher kalvinistisch geprägten protestantischen Denominationen, er sagt es über mich, bevor ich geboren bin. Ja. Das heißt, er bestimmt mich durch die göttliche Providenz entweder zum Glauben oder zum Verderben im Glauben. Ja. Das heißt, der Glaubensakt ist in mir produziert gleichzeitig mit meiner Geburt. Und ist sozusagen mir gegeben, absolut von außen. Und das ist auch logisch so. Ja? Das ist wirklich die konsequenteste Auslegung. Wenn ich aber keine aufrichtigen Kriterien der Aufrichtigkeit oder Glaubenskriterien des Glaubens habe, trotzdem aber fähig bin, Glauben von Nichtglauben zu unterscheiden und Aufrichtigkeit von Nichtaufrichtigkeit zu unterscheiden, dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Quelle, die so unterscheidet, keine Glaubensquelle oder aufrichtige Quelle ist, sondern es ist eine soziale Konvention, ja, oder eine kulturelle Konvention. Ich lebe im Rahmen einer kulturellen Konvention, die mir darüber belehrt, was es bedeutet, diese Konvention nicht zu folgen und aufrichtig zu sein. Ja. Gleichzeitig.
Sozusagen. Aber in der Kommunikation zwischen zum Beispiel den Katholiken und einem Nicht-Katholiken ist es, glaube ich, sehr schwer für den anderen, wenn sich die Kommunikation über mehrere Jahre zieht, immer festzustellen, wann der andere, also wenn jemand nicht bewandert ist mit diesem.
Ja, festzustellen kann man das nicht. Ja. Das ist sozusagen man kann sich und man muss sich eigentlich bei dem halten, was man hat. Ja. Das heißt, hat man die Kriterien der Unterscheidung zwischen aufrichtig und nicht aufrichtig und genügt das, was der andere tut, diesen Kriterien, dann reicht es schon aus. Ja. Das weiter zu fragen, wäre schon zu viel.
Aber der Glaube ist ja auch eine Herausforderung. Also nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, also kommt mir, also unter diesen Kriterien, die Sie genannt haben, ist damit der katholische Glauben eigentlich kein christlicher Glauben, sondern ein alttestamentarischer. Und weil es gibt halt Rituale und da muss man hier opfern, da opfern. Und gerade das Neue Testament ist ja quasi eine Herausforderung für die Menschheit. Eben nicht in Tempel rennen und Öl und Mehl und was weiß ich was alles opfern, sondern jetzt den Geist Gottes eben in sich versuchen zu erspüren. Und ich meine, Paulus sagt dazu ganz klar, dass er sagt ja, nichts ist verboten, aber nicht alles dient dem Guten. Und man muss selber irgendwie sein Gewissen prüfen, ob man was.
Ja, Sie kommen auch auf die gleiche Stimmung zurück.
Die Sache ist nur halt, wenn man halt bewusst was macht und man weiß, es ist jetzt schlecht und das mache ich schlecht, dann wird das halt Sünde. Aber der Rest ist halt eine Herausforderung, dass man in eine Richtung geht, nicht dass man irgendwo sich in die Kirche setzt und so, das ist es und letzte Ölung und fertig.
Also. Naja, das Problem ist, dass Sie jetzt zurückgehen auf Ihr ursprüngliches Modell. Aber das Problem ist Folgendes. Wenn ich in einer Welt bin, sagen wir in einer katholischen Welt, das ist die Welt, wo die sakralen Räume von den profanen Räumen abgegrenzt und unterschieden sind. Ja, ich kann in der Welt sein und ich kann im Tempel bzw. in Kirche bzw. Ja, und ich kann sozusagen überall in der Welt sein und ich kann auch in die Kirche gehen. Ja, das heißt, die Kirche ist in der Welt. Ja. Die Welt ist für mich offen. Ich kann überall gehen. Ich kann auch in die Kirche gehen. Das ist ein Modell. Das ist ein Modell der Unterscheidung. Gut. Jetzt nehmen wir eine protestantische Community, Gemeinde in Amerika, ja, wo der protestantische Geist am radikalsten sich ausgeprägt hat. Diese Unterscheidung zwischen Kirche und Welt gibt es ja nicht mehr. Ja, das heißt, immer die Herausforderung besteht darin, dass immer, wo man sich befindet, ob in der Kirche ist kein sakraler Ort, sondern ist ein Ort der Beratung sozusagen, ob in der Familie, ob man schläft, ob man wacht, man ist sozusagen immer in der gleichen Lage. Eine Selbstprüfung und Konfrontation mit dem Gott. Ja? Das ist an jedem Punkt die gleiche Lage. Damit ist diese Situation der Unterscheidung zwischen Alltag und Sakrament, zwischen Tempelraum und profanen Raum abgeschafft. Aber die Grenzen dieses Alltags, also der Raum, an dem dieser Protestant lebt, ist wieder scharf abgegrenzt. Das heißt, diese Gemeinde lebt auf einem gewissen Territorium ihrer Lebensweise. Und radikalen sie kleidet sich anders, sie regelt ihren Alltag mit gewissen Regeln, sie organisiert die Erziehung der Kinder und so weiter und grenzt sie tendenziell ab. Das heißt, die Grenze liegt nicht zwischen einem sozusagen der Welt auf der einen Seite und Tempel auf der anderen Seite, sondern zwischen verschiedenen Varianten des alltäglichen Lebens. In diesem Sinne ist übrigens Protestantismus viel mehr eine Rückkehr zum Judentum, ja, wie sie auch programmatisch
das
war.
Ja, das sind ja extreme Protestanten. Das ist ja, also ich meine, das sind extreme Protestanten, so nicht in der Bibel.
Nein. Das sind nicht die extreme Protestanten, das ist nur extrem klar. Weil wenn man sich fragt, wie unterscheiden sich Völker ohne Tempel? Ja, und das sind die Juden nach der Vertreibung. Und das sind die protestantische Dimension. Wie unterscheiden sich durch die Organisation des Alltags? Diese Organisation des Alltags kann ja eine sehr vage sein, wie bei Lutherischen, kann sehr streng sein, wie bei Amischen, ja, und so. Auch innerhalb des Judentums gibt es sehr, sehr unterschiedliche Varianten, wie streng diese Unterscheidung ist. Aber diese Unterscheidung bleibt immer. Das heißt, der Alltag einer bestimmten Familie, die in einer bestimmten religiösen Tradition lebt, unterscheidet sich in bestimmten Formen, auch in der Weise, wie die Kinder erzogen werden, auch dort und dort, von der anderen. Das heißt, diese Unterscheidung verlagert sich von der Unterscheidung von Tempel, zwischen Tempel und Außenwelt auf die Unterscheidung zwischen einem bestimmten organisierten Alltag und anderen Arten von Alltag. Das kann man sehr, sehr leicht zeigen, dass es wirklich so funktioniert. Die Unterscheidung aber, und zwar äußere Unterscheidung, nicht zur inneren Unterscheidung, verschwindet nicht. Und das bedeutet, dass diese Regeln, die den Glauben von Nichtglauben, die Zugehörigkeit von Nichtzugehörigkeit regeln, diese Regeln sind keine Herausforderung im Sinne einer rein inneren Herausforderung oder Appellation an das individuelle Gewissen, sondern die sind die äußeren Regeln, die bestimmte Alltagsexistenz einer bestimmten Person so nicht anders definieren. Wenn aber jemand kommt und sagt, mein Gewissen diktiert mir, dass ich anders leben soll, also nicht so wie das kann, sondern ich habe diese Herausforderung gespürt in meinem Gewissen, was tut er? Er etabliert eine neue Gemeinde. Das heißt, er führt, wie ich gesagt habe, das Sektiertum sozusagen, institutionalisiertes Sektiertum, für ein neues Regelsystem, wo er seine eigene Gemeinde formiert, ein eigenes Regelsystem formiert und so weiter. So entwickelt sich Protestantismus, generell historisch, ja. Ob in radikaler oder moderater Form. Das bedeutet, dass ein Regelsystem, ein Code der Unterscheidung, und zwar der äußeren Unterscheidung, die sich in Erziehungssystemen und so weiter ausdrückt, ist nicht zu umgehen. Was auch immer Sie sagen, ja, Sie müssen immer, wenn Sie sagen, es gibt Unterscheidungen zwischen Glauben und Nicht-Glauben, Herausforderungen und Nicht-Hass, Sie müssen sich immer die Frage stellen, wie, durch welche Codes, unter welchen Bedingungen diese Unterscheidung tatsächlich vollzogen wird. Wie tue ich das überhaupt praktisch? Und stellen Sie diese Frage, kommen Sie immer auf eine Situation, wo es zwischen meiner und ihrer, diese Lebensweise, jene Lebensweise, diese Bücher, diese Erzählung und so weiter unterschieden. Und es ist weder Vorwurf noch negativ, sondern es ist so, wie die Kultur von Tanja sich bildet und weiterentwickelt. Ja. Also es ist nichts Negatives da. Man muss das nur bedenken. Das ist alles. Es steht überhaupt nichts in Frage oder in Zweifel. Es geht, ich habe gerade jetzt darüber gesprochen in Bezug auf Derrida. Die Menschen irren sich oft in Bezug auf eine sehr, sehr grundlegende Frage. Und sie tun das quasi automatisch. Nämlich, sie denken, dass die Wahrheit ist bedingungslos Und nur die Lüge hat einen Code und Bedingungen ihrer Erscheinung. Und das ist nicht richtig. Deswegen, wenn ich immer unterstreiche, dass eine Wahrheit, sei es religiöse Wahrheit, sei es eine Wahrheit des Wissens und so weiter, dass sie, dass man die Bedingungen ihrer Präsenz, die Bedingungen ihrer Erscheinungen bedenken müssen, das führt immer dazu, dass man denkt, aha, ich denke, dass diese Wahrheit eine Lüge ist, ich verneine sie in einer Form oder anderen oder relativiere. Das ist nicht der Fall. Man kann Dinge nicht relativieren, nicht verneinen, nicht kritisieren, vollständig bejahen, vollständig zustimmen und gleichzeitig die Frage stellen, nach der Art und Weise, wie diese Dinge eben als Wahrheit sich präsentieren. Ich habe auch die, ich glaube, passende Beispiel geführt. Zum Beispiel, Sie haben eine Auseinandersetzung mit Ihrer Freundin bzw. mit Ihrem Freund. Und er sagt, du hast dich so und so schlecht verhalten. So, warum sagst du das? Weil es Wahrheit ist. Es ist zwar Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, die hier und jetzt eine gewisse Funktion erfüllt. Ich verneine das nicht, ich kritisiere das nicht, ich sage das nicht richtig. Ich sage nur, warum sagst du das hier und jetzt? Was bedeutet das eigentlich? Das ist eine Frage, die über die Frage nach der Wahrheit hinausgeht. Das ist die Szene. Das ist die Frage nach der Szene, in der die Wahrheit sich manifestiert. Und jede Manifestation der Wahrheit, und zwar Wahrheit als Wahrheit, nicht Wahrheit als Lüge, hat eine Szene, hat einen Ort, hat Bedingungen, hat Codes, hat Bestimmungen, Situationen, spezifische Lage. Das bedeutet nicht, dass es keine Wahrheit ist. Das bedeutet nur, dass die Feststellung, dass es eine Wahrheit ist, reicht nicht aus. Ja? Die Frage nach den Bedingungen der Erscheinung, nach den Bedingungen der Präsenz, diese Frage ist keine negative, kritische, verneinende Frage. Das ist die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit.
Mit dem Hier und Jetzt, also ich meine, beim Katholizismus ist es ja so, dass man immer diesen Ort der Kirche aufsucht und dann auch immer, also mir ist klar, dass man hier eigentlich war ein Breaking Wave, wo es dann immer in die Kirche geht und dann verfallen die Gläubigen oder die eben glauben, sie gesündigt haben, ja auch immer in so einem Flüstern, also dieses Flüstern in diesem Raum, wo man dann diesen mitteilt, dass es nun so war und dann ist es. Und diese Szene spielt sich eben meistens zwischen der Person selber in diesem Raum eben ab und dann geht es wieder, also dann ist es wieder vorbei und dann geht man wieder raus. Und beim Protestantismus, wo wäre denn dann, also ich verstehe, wo wäre denn dann diese Szene? Also wo spielt die sich denn dort ab? Weil es nicht.
Ja, die Szene ist eben dieser sozusagen alltägliche Gewissensbefragung. Ja, das ist so eine. In diesem Sinne ist ja Protestantismus funktioniert anders. Das Medium des Protestantismus ist sicherlich nicht Tempel und so, das ist die Literatur. Das ist eine literarische Szene. Also eine Szene, die ganze Literatur des Protestantismus ist die Literatur der Bekenntnisse. Und so im Grunde geht es um den Alltag. Und Transzendenz im Alltäglichen, ja, das ist diese berühmte protestantische Formulierung. Das heißt, diese Szene ist nicht ein Podium, eine Bühne wie im Katholizismus, sondern es ist ein Performance, wenn man will, im Saal. Ja. Das heißt, sozusagen diese Unterscheidung zwischen Bühne und Saal ist aufgehoben. Und die Szene kann überall stattfinden. Ja, die ist sozusagen überall stattfinden, aber in diesem Raum des Alltags, trotzdem im Theater. Nicht auf der Bühne, aber trotzdem im Theater. Es ist einfach eine andere Struktur. Die ist schwer zu beschreiben, aber die funktioniert genauso. Ja, das ist genauso, wie man sagt, das ist eher in der Zeit, würde ich sagen, als im Raum. Ja, der Ort. Wo man sagt, ja, wenn ich zum Beispiel im Theater zwischen der Unterschied zwischen Birna, im Grunde das ist das Protestantismus, ja. Unterscheidung zwischen Birna und Saal verneinen, ja, eliminieren. Was ist dann sozusagen der Moment? Das ist die Zeit. Das ist der Punkt, das ist die Zeit, an der diese Szene irgendwie stattfindet. Ja. Und deswegen kommt es bei typischen Theologen, protestantischen Theologen mit Kierkegaard, immer diese Frage, zum Beispiel diese Kritik des Theaters, ja, wie in Wiederholung, was sagt, ist die Wiederholung einer Szene überhaupt möglich? Und da sagt er, sie ist unmöglich. Ja. Ein Theater ist unmöglich. Ja. Man kann sozusagen eine Szene nicht wiederholen. So geht es weiter. Was das sozusagen die Protestanten so irritiert, das ist eben die Szene als Bühne. Wobei das überhaupt nicht bedeutet, dass die geschichtliche Zuordnung verschwindet. Die Zeit bekommt dafür viel, viel größere Bedeutung. Zum Beispiel, wenn man eine Exegese macht im protestantischen Sinne, was als erster auffällt an ihrem Vortrag, und das ist wirklich sehr protestantisch, sie erzählen eine Geschichte. Ja? Zunächst mal so und so. Das Narrative, das Geschichtliche zur Ordnung, die Mitteilung, an dem Zeitpunkt ist es das stattgefunden und das an dem Zeitpunkt ist anders stattgefunden und so. Diese Reihenfolge der Ereignisse, das ist eben das Medium, in dem Bekenntnisse geschrieben werden. Ja, lange Zeit habe ich in Sünde gelebt und dann plötzlich sozusagen kam die Herausforderung zu mir oder eine Umkehr. Ja. Diese ganze zeitliche Vorgänge spielen viel größere Rolle. Das Narrative überhaupt, das in der Kirche, ja, in der katholischen Kirche das Narrative ganz eindeutig in Bezug auf das Räumliche und Theatralische zurücktritt.
Darf ich noch was
ja.
anderes zu dem zu dieser Semantisierung, Resemantisierung? Da erscheint mir, das kann man doch parallel setzen zu dem, was vom Vortrag die Rede war, das Sprechen Gottes zunächst von außen aus dem Dornbusch und von äußeren Zeichen. Und schließlich erwies sich ja der Heilige Geist und der Apostel, es ist ein Introjektionsprozess des Geistes und des Sinns, der ja die Aufklärung alles möglich gemacht hat.
Naja, die das ist ja, ja.
In weiterer Folge. Und was danach passiert, ist, kann man sagen, eine Wiederveräußerlichung. Eine Wiederveräußerlichung nach erfolgter Projizierung des Geistes. So wäre das diese Resemantisierung, von der Sie gesprochen
haben. Ja, wobei, ja.
Zunächst von außen geht man innen.
Wobei es ist nicht unbedingt, ja.
Die Verbindung, die Grundschlüsse, die möglich sind zwischen der Wiederversinnung und Wiedersemantisierung und noch, also das Noch und das Wiener. Es gibt ja da, es kann da zu Kurzschlüssen kommen. Und es kann sich dann ein Bild ergeben, dass die Aufklärung nur ein unbedeutender Zwischenschritt erscheint.
Ach, nicht unbedingt, ja. Sehen Sie. Wir gehen dann weiter, ich muss ja jetzt verschwinden, weil es jetzt diese Senatssitzung ist, also ich muss wirklich gehen. Aber kurze Bemerkung dazu: Das ist eben das Problem der Sackgasse und wie man aus der Sackgasse rauskommt. Ja? Diese Desemantisierung beginnt eigentlich mit Descartes und allem, wo man hunderte Jahre lang hat versucht, dieses Wort Gottes in der Natur ausgedrückt zu entziffern. Ja? Und man hat sozusagen sehr, sehr viel darüber geschrieben. Und irgendwann hat Descartes gesagt, er kann das nicht mehr lesen. Also nehmen wir an, Gott hat nichts damit gesagt. Ja? Und stellen wir uns vor, sozusagen. Und dann kam es wieder zu einer Sackgasse. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in einer neuen Sackgasse sind. Und dass man der semiotische Konstruktivismus überdrüssig geworden wird. Und siehe da, man interessiert sich wieder für Wissenschaften wie Robotik und Neurochirurgie oder Genetik und so weiter. Das heißt, für die objektivierende Wissenschaften. Man sozusagen, es ist weniger, denke ich, dialektischer Prozess als ein Oszillieren zwischen Interpretation und Objektivierung. Ja. Irgendwann geht man in die richtige Interpretation. Aber wir können ja einfach.